Jetzt begrüße ich Sie. Frühe analytische Philosophie. Also heute spreche ich zuerst zu den Formalitäten der Sache, also Anrechenbarkeit, Prüfungsmodalitäten, Tutorium, da sehen Sie schon Termine, die Mittel, die wir Ihnen begleitend zur Verfügung stellen. Nachher sage ich dann was über Ziele und Inhalte der Vorlesung aus einer eher allgemeinen Perspektive und vor allem heute mal, um Ihnen zu erklären, was mir wichtig erscheint und auch um Ihnen zumindest ein bisschen und vage eine Vorstellung zu ermöglichen, brauchen Sie vielleicht auch noch ein bisschen zusätzliche Fantasie, also eine Vorstellung zu ermöglichen, wie man diese Inhalte in einem Gesamtraum der Interessen platzieren oder unterbringen könnte, die in einem Philosophiestudium heutzutage relevant sind. Das ist natürlich eine große Spannbreite und wie man das verstehen kann, das geht von der Frage, was Sie mit diesen Inhalten in Ihrer eigenen philosophischen Bildung individuell sozusagen anfangen wollen, über die Frage nach Stellung und Bedeutung der analytischen Philosophie in der neueren Philosophiegeschichte bis zu Fragen, welche Relevanz einzelne dieser Schwerpunkte für aktuelle Diskussionen haben. Wahrscheinlich in der nächsten Woche werde ich Ihnen dann etwas erzählen, da brauche ich aber dann nicht die ganze Vorlesung dafür, wahrscheinlich über historisch und teilweise auch sachlich ein bisschen entferntere Hintergründe des Themas. Und das könnte man bezeichnen als Momentaufnahmen aus der Begriffsgeschichte von Analyse. Und danach aber, vor allem dann ab der dritten Vorlesung, aber wahrscheinlich schon nächste Woche beginnend, kommen wir schon zu den inhaltlich wirklich wichtigen Fragen, die uns in diesem Semester beschäftigen. Wenn wir da beginnen werden, kurz zumindest ein paar Grundgedanken zu skizzieren, die der Mathematiker Gottlob Frege in einem kleinen Buch artikuliert hat, das er im Jahre 1879 unter dem Titel Begriffsschrift herausgegeben hat. Diese allgemeinen Überlegungen, die ich da heute anstelle, also ich sage immer bla bla, Überlegungen heute und auch das, was ich da nächstes Mal zu dem Begriff Analyse als solchen sagen werde, das lege ich Ihnen nahe, ernst zu nehmen. Das ist nicht nur irgendwie, damit wir uns aneinander gewöhnen oder damit die Sache irgendwie ruhig anfängt, sondern das ist wichtig. Man kann vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sehen, wo die Relevanz einer Idee, die irgendwer im 17. Jahrhundert oder gar in der Antike gehabt hat, liegt für Diskussionen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Aber oft kann man auch noch auf den letzten Blick nicht erkennen, wodurch Wendungen in diesen neueren Entwicklungen motiviert sind und wohin sie führen, wenn man sich nicht auf einen Standpunkt außerhalb stellt, der einem die Perspektive ein bisschen erweitert. Also jetzt komme ich dann zu den Formalitäten als erstes. Die Anrechenbarkeit sehen Sie sowieso im Vorlesungsverzeichnis, also prinzipiell Bachelorstudium Philosophie, wie viele sind da, die im Bachelorstudium? Ja, da ist das unter den, in der alten Variante und auch in der neuen Variante unter Wahlfächern, mit das sind geringe Abweichungen, die eigentlich nur die Nomenklatur betreffen, anrechenbar, also Wahlmodule. Für das alte Diplomstudium Lehramt BB, wer ist da? Also da ist es dieser zweite Studienabschnitt 57.3. Und für das neue BP, Bachelorstudium, niemand. Bravo. Also aus allen diesen Zuordnungen geht hervor, dass es sich da nicht um eine Lehrveranstaltung für Studienanfänger handelt. Und dass ich annehmen darf, dass Sie eine Einführung in die theoretische Philosophie absolviert haben und über gewisse Grundkenntnisse zur Geschichte der Philosophie verfügen. Auf sehr viel mehr kann ich mich auch wieder nicht verlassen, wegen der großen Offenheit unserer Studienpläne. Allerdings ist es eben so, dass alle diese Zuordnungen, die es da gibt, Wahlbereiche betreffen. Also auch im Diplomstudium Lehramt, da ist zwar dieser 57.3 ein Pflichtpunkt, aber da werden allein in diesem Semester 20 verschiedene Lehrveranstaltungen angeboten, sodass ich mir also erlaube, davon auszugehen, dass Sie für den Gegenstand auch irgendwie ein intrinsisches Anfangsinteresse mitbringen und möglicherweise auch ein bisschen Vorwissen aus anderen Veranstaltungen. Die Prüfung zu dieser Vorlesung ist schriftlich. Der erste Termin ist der 29. Jänner des kommenden Jahres. Die Uhrzeit und den Ort der Prüfung für diesen ersten Termin werde ich halt irgendwann mal bekannt geben. Da muss man einen Hörsaal finden und so. Und da kommen ja unter Umständen mehr Leute, als jetzt da sind und so. Und Uhrzeit und Ort für die weiteren drei Termine, die da angeboten werden, bis einschließlich Ende des Sommersemesters gibt es dann noch einen, gegen Ende des Sommersemesters, die werden dann auch im Laufe der Zeit bekannt gegeben. Der Prüfungsstoff zu der Vorlesung ist das, was ich vortrage, was ich da halt so sage, minus Witze, plus die vier Texte, die ich auf meiner Homepage und auf Moodle als Prüfungsliteratur angegeben habe. Was die Prüfungsfragen als solche betrifft, so werde ich Ihnen im Laufe der Vorlesung hin und wieder mal sagen, wie ich mir das so vorstelle, worauf es besonders ankommt, und vielleicht mal so ein Beispiel geben, wie so eine Prüfungsfrage ausschauen kann. Also, ich sage dann auch noch, das sind diese vier Texte, die Pflichtlektüre sind. Und da sage ich jetzt noch ein bisschen was. Zuerst aber fünf, was das Wort Pflichtlektüre da sozusagen heißt und wodurch das motiviert wird. Fünf ECDS bringt Ihnen die Absolvierung dieser Lehrveranstaltung, das ist viel, weil normalerweise eine Vorlesung nur drei ECDS bringt. Mit den zwei zusätzlichen gibt es für mich dafür die Erlaubnis, eben da noch Texte hinzuzunehmen, deren Verständnis Sie sich selber erarbeiten müssen. Unabhängig von dem, was ich sage. Wollen Sie meine Arie über die ECDS hören? Kennen Sie meine Arie? Hat jemand schon meine? Das ist mein bestes Stück. Also 5 ECDS, 1 ECDS, 25 echte Arbeitsstunden, 1 ECDS, 5 ECDS, 125 echte Arbeitsstunden, Student Workload heißt das. Also das, was Sie an Arbeit erbringen müssen. 9 Stunden pro Woche bei den 13 Vorlesungen, die wir haben, wird von Ihnen erwartet, dass Sie arbeiten für diese Veranstaltung. Davon können Sie 1,5 Stunden abziehen, die Sie hier jeweils verbringen. Gelegentlich können Sie auch ein bisschen was abziehen, für Teilnahme am Tutorium vielleicht. Bleiben so circa 7 Stunden, die Sie noch extra arbeiten müssen pro Woche. Das wird natürlich, Sie kennen ja diese modernen Überwachungstools, das wird schon ziemlich genau kontrolliert jetzt von der Universitätsleitung. Auf jeden Fall geht es sich aus, dass Sie da sich das zuletzt Gehörte noch einmal durch den Kopf gelassen vor der nächsten Vorlesung oder in diesen Audiofiles nachhören und außerdem noch diese Texte lesen. Allerdings muss man da noch ein Wörtchen dazu sagen. Das sind Quellentexte. Wenn Sie diese Sachen lesen, insbesondere die ersten drei, dann sind Sie da direkt ohne Filter sozusagen, mit den Problemen, mit der Kreativität, auch mit den Eigenheiten, möglichen Fehlern von Autoren konfrontiert, die Geschichte der Philosophie im 20. Jahrhundert ganz maßgeblich bestimmt haben und mit denen sich Experten auch heute noch kontrovers auseinandersetzen. Also wo es kaum irgendwas gibt, worüber man nicht verschiedener Auffassung sein kann. Das sind wenig Texte und es sind insgesamt wenig Druckseiten, aber sie sind anspruchsvoll. Ich halte es für notwendig, dass man, wenn man schon Philosophie studiert, auch mit der Sache selbst, so wie man auf Wienerisch sagt, wo die Muse spielt, in Kontakt kommt, dass man zumindest an bestimmten Punkten sieht, wie die Dynamik von Theoriebildung dort echt funktioniert, wo die Weichen gestellt werden und dass man sich nicht nur irgendwelche Merksätze über die Sachen einprägt. Darum diese Auswahl. Auf der anderen Seite kann man von Studierenden in einem ersten Studium nicht erwarten, sich Texte sozusagen wirklich erfolgreich anzueignen oder Theorien erfolgreich anzueignen, über die auch die Experten immer noch was Neues zu sagen haben. Das ist ein zu hoher Anspruch. Daher machen wir das so, dass wir das Wort selbstständig ein bisschen relativieren in dem Ausdruck selbstständige Auseinandersetzung. Ich werde über alle diese Texte, von allen diesen Texten gewisse Dinge auch in der Vorlesung besprechen. Keinen von diesen Texten sozusagen als Ganzheit oder als Einheit, aber von jedem gewisse wichtige Sachen. Zweitens können Sie im Tutorium mit Herrn Dutschek, der dann noch was sagen wird, darüber diskutieren. Und drittens werde ich Ihnen jeweils bei Gelegenheit von jedem dieser Texte gewisse Teile angeben, die zumindest für die Prüfung nicht wichtig sind. Also so, dass sich das noch ein bisschen, dass Sie ein bisschen einen Blick bekommen dafür, worauf es ankommt. Aber Sie müssen die alle von vorn bis hinten lesen. Wirklich. Ich werde natürlich auch über andere Sachen, über viel mehr andere wichtige Texte in der Vorlesung sprechen. Da gebe ich Ihnen dann die Daten jeweils auf Moodle und auf meiner Homepage. Vielleicht finden Sie es ja nützlich, die eine oder andere Sache nachzulesen. Also da habe ich so ein paar Sachen, das sehen Sie, also jetzt noch nicht, aber morgen dann, das sehen Sie dann auf meiner Homepage oder auf dem Moodle auch. Das sind so ein paar Sachen, die man lesen kann, daneben, um sich zu orientieren, und dann sehen Sie dann zu vielen Punkten auch Auffassungen, die ganz anders sind als meine oder so. Also für Frege, das ist das Erste, und wo wir doch sehr ausführlich drüber reden werden, das ist aber wirklich ein sehr, sehr gutes Einführungsbuch. Wenn Sie das irgendwann mal in die Hand bekommen und sich für die Philosophie von Gottlob Frege interessieren, dann ist das der beste Einstieg. Gut sind die alle. In dem Buch von Tate und in dem von Klempke, das sehr viel älter ist, da sind einige Aufsätze drinnen, die richtige Klassiker in der Interpretation der frühen Phase der analytischen Philosophie sind. Jetzt sagen wir vielleicht was zu dem Tutorium, oder? Also der Herr Dutschek hat Ihnen ja schon die Termine aufgeschrieben. Im 3F, das sind nicht viele Termine, aber es sollte sich ausgehen, dass man zu den jeweiligen Schwerpunkten ausführlicher diskutiert. Und wir haben eben absichtlich zwei im Jänner, sodass das Tutorium auch ein bisschen den Sinn von Prüfungsvorbereitung bekommt. Ne? Einmal im Monat. Sie können in der eine Vorlesung ist sozusagen ein Auftritt von dem Vortragenden. Aber das heißt nicht, dass Sie nicht fragen können. Das ist auch für den Herrn Dutschek hilfreich, wenn Sie hier Fragen stellen. Fragen Sie. Und es können nicht alle Fragen, oder meistens, wahrscheinlich mehr als 50% der Fragen nicht beantwortet werden. Fragen Sie trotzdem. Ne? Fragen Sie trotzdem. Und auch die Gründe, warum eine Frage nicht beantwortet werden kann, sind ganz verschieden. Eben weil die Zeit nicht reicht, weil es schon zu spät ist, weil es zu schwierig ist, weil ich es nicht weiß, weil es mir über zu kompliziert ist oder so, oder weil ich glaube, das kommt sowieso später oder so. Aber das ist nie irgendwie ein Abschmettern, fragen Sie einfach, und wenn es nicht beantworten kann, Sie nicht. Aber es ist für das Tutorium auch hilfreich, dass man sieht, wo gibt es Schwierigkeiten. Nächster Punkt, wie Sie ja gesehen haben an meinem Herumgetue am Anfang, nehme ich die Vorlesung auf und auf und stellt da so MP3-Files zur Verfügung, und zwar an drei verschiedenen Orten. Primär lade ich sie immer hoch in der Audiothek, und dann gibt es die sowohl noch auf meiner Homepage wie auf dem Moodle. Ich kann nie versprechen, wie schnell. In den letzten Semestern ist es mir immer ganz gut gelungen, eigentlich schon mehr oder weniger am nächsten Tag die Sachen hochgeladen zu haben, aber auf jeden Fall vor der nächsten Vorlesung noch oder vor dem Wochenende schaue ich, dass wir das hinkriegen. Jetzt Fragen zu diesen Formalia? Okay. Also jetzt komme ich zu meinem Blabla. Wenn ich mir die Frage stelle, was ist gemeint mit analytischer Philosophie, dann scheinen mir, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten darauf zu reagieren, mir scheinen zwei verschiedene Auffassungen, gerade wegen ihrer Verschiedenheit, wichtig. In der einen Richtung kann man sich durch diese Frage aufgefordert fühlen, über die beiden Wörter nachzudenken. Einfach über das Wort analytisch ein bisschen nachzudenken, was fällt mir dazu ein, über das Wort Philosophie nachzudenken. Und dann bastelt man sich so eine Bedeutung des Gesamtausdrucks zusammen. Dieses Nachdenken kann sich sehr heterogener Mittel bedienen. Lexika sind da eine Hilfe, aber auch aufs Geratewohl angestellte Vergleiche. Wenn man zum Beispiel versucht, wenn man sich da ein bisschen auskennt, eine Analogie zu ziehen zu dem Ausdruck analytische Chemie. Oder man verlässt sich einfach auf Intuitionen, die mit der gewöhnlichen Sprache von selber gegeben sind. Man sagt, naja, wahrscheinlich hast du sowas mit zerlegen. Das ist die eine Richtung, wie man diese Frage verstehen kann. Was meine ich mit analytischer Philosophie? Und ein bisschen tangential und kurz, nächstes Mal werde ich das berühren, wenn ich eben was über die Begriffsgeschichte von Analyse sage, Merkpunkte. Aber prinzipiell ist die zweite Auffassung, die man von dieser Frage haben kann, viel wichtiger, wesentlicher. Nämlich, dass es zuerst einmal darum geht, zu sagen oder herauszubekommen, was halt heute im Allgemeinen so gemeint ist, wenn jemand den Ausdruck verwendet. Also nicht, was mir einfällt, wenn ich über diese Wörter nachdenke, sondern versuche herauszubekommen, was ist da heute so im Allgemeinen gemeint. Damit fängt man sinnvollerweise an, auch wenn es wahrscheinlich nicht lang dauern wird, bis ich dann sagen muss, naja, so ist mir das aber zu unscharf, oder na, so will ich das aber nicht verstehen. Wenn Sie mir ein Bild erlauben, wenn ihr jemanden nehme und ich gehe mit ihnen durchs Haus und wir kommen zu einer Tür und ich mache die Tür auf und da ist ein riesiger, ganz leerer, quadratischer Raum und ich sage jetzt zu ihnen, gehen Sie rein und stellen Sie sich auf Ihren Platz. Dann werden Sie zu Recht wissen, hat Ihnen keiner gesagt. Es ist ganz anders, wenn ich sage, gehen Sie hinein, gehen Sie ungefähr in die Mitte. Ja, und jetzt geht es 5 Schritte nach links. Das ist auch noch eine höchst ungenaue Angabe. Und vielleicht ist für den geheimnisvollen Zweck, der da verfolgt wird, eine viel größere Präzision verlangt. Aber es ist eine Angabe, mit der man was anfangen kann, auch wenn sie für den Anfang ungenau ist. Darum sage ich, das Wichtige ist, dass man zuerst mal schaut, was ist halt so eigentlich gemeint mit analytischer Philosophie. Das ist ein sinnvoller Anfang, auch wenn sich dann herausstellen sollte, dass dem, was ich Ihnen jetzt sage, da so eine Fehleinschätzung eigentlich zugrunde liegt. Was versteht man also darunter? So. da bitte ich Ihnen jetzt auch aus einer größeren Skala zwei Möglichkeiten an. Was ich jetzt sage, bis ich dann wieder Schnipp mache, das ist mein persönlicher Eindruck von der Sache. Aber, das muss ich betonen, mein Eindruck davon, was man so im Allgemeinen meint und noch nicht meine Meinung davon, was man richtigerweise sagen sollte. Ich fange jetzt an, meine persönliche Meinung oder Auffassung, Ansicht von dem, was so im Allgemeinen gemeint wird. Die eine Ansicht, der man häufig begegnet, ist, analytische Philosophie, das ist eine bedeutende Schule oder Richtung oder Bewegung in der Philosophie, deren Ursprünge im späten 19. Jahrhundert liegen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen maximalen Einfluss entwickelt hat und die ihre Homogenität in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr verloren hat, aber in gewissen Teilbereichen noch immer produktiv ist. Diese Beschreibung könnte man oder wird meistens ergänzt durch Charakteristika, wie dass sich analytische Philosophie in einem starken Sinn als eine wissenschaftliche Disziplin sieht oder dass sie Gewicht auf logische Grundlagen von philosophischer Theoriebildung legt und so weiter. Also diese Beschreibung, erste, was ich glaube, das haben Sie auch alle schon mal gehört, oder? Diese Beschreibung kennen Sie. Die liegt herum. Ist ungenau, trivial und alles andere als befriedigend. Eine andere, heute offenbar ziemlich weit verbreitete Auffassung ist, analytische Philosophie ist Philosophie in einem bestimmten Stil. Und zwar, analytische Philosophie ist Philosophie in einem wissenschaftlichen Stil, wo es vor allem auf die Triftigkeit von Argumenten, die Klarheit der Darstellung, ihre Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz in einer Expertengemeinschaft ankommt. Diese zweite Beschreibung hat ganz auffällig die Eigenschaft, dass sie gar keinen Inhalt ausschließt. Die betrifft wirklich nur einen Stil. Und wer analytische Philosophie so versteht, wie diese zweite Beschreibung sagt, kann sich immer konziliant geben gegenüber jeder noch so weit von seiner eigenen entfernten inhaltlichen Position, solange halt der Stil gewahrt bleibt. Und meist wird natürlich zugestanden oder hinzugefügt, dass dieser wissenschaftsnahe Stil sich etabliert hat, ausgehend von eben der Bewegung, die ich in der ersten Auffassung, so eine vage Beschreibung gegeben habe. Also dass da dieser Stil herkommt, sich inzwischen aber von den inhaltlichen Positionen und Vorurteilen dieser Bewegung emanzipiert hat. Diese zweite Auffassung, analytische Philosophie als wissenschaftlicher Stil in der Philosophie, spielt in meiner Vorlesung null Rolle. Das ist für alles, was ich sagen werde, völlig irrelevant, darum kümmere ich mich nicht und im Übrigen halte ich diese Auffassung auch überhaupt für witzlos. Für das, was da beschrieben wird in dieser Auffassung, braucht man den Ausdruck analytische Philosophie nicht und wahrscheinlich auch nicht den Ausdruck Philosophie. Argumente auf ihre Triftigkeit zu prüfen, auf ihre Nachvollziehbarkeit in einer Expertengruppe, die Klarheit der Darstellung in einer Theorie zu optimieren, alles das ist immer schon und auch heute noch die Aufgabe der Rhetorik und nicht der Philosophie. Und typisch für die Rhetorik als Disziplin ist auch diese Neutralität gegenüber den Inhalten. Dass man sagt, ja, Sie können auch eine andere Position vertreten, ich akzeptiere Sie als analytisch, wenn oder jedes Thema behandeln, das Sie wollen, ich akzeptiere Sie als analytisch, wenn Sie klare Argumente und so weiter. Aber das ist nicht, das hat mit Philosophie im Grund jetzt so noch lang nichts zu tun. Das können Sie auch in jedem guten Lehrbuch der traditionellen Rhetorik lernen. Damit Sie mich nicht missverstehen, möchte ich dazu sagen, ich glaube wirklich, dass die stilistische Dimension von Philosophie etwas sehr, was Wichtiges ist, worauf vielleicht viel zu wenig Aufmerksamkeit gelenkt wird. Aber solange man sich auf eine inhaltliche, wenn auch dynamische und nicht immer konstante, auf eine inhaltliche Bewegung beziehen kann mit dem Ausdruck analytische Philosophie, ist es eigentlich ein Jammer, wenn man den Ausdruck sozusagen für was verwendet, was gar keinen Inhalt mehr bestimmt, weil es in jeder Redekultur, in jeder Wissenschaft gleich wichtig ist oder gleich funktioniert. Es sei denn natürlich, man wäre bereit zu sagen, dass tatsächlich alles, was von dieser Bewegung im 20. Jahrhundert übergeblieben ist, dieser Stil sei. Und dass der Rest einfach erledigte, tote Geschichte ist. Aber wenn ich das angenommen hätte, würde ich die Vorlesung nicht halten. Also, für mich ist es, wenn ich in einem... Jetzt, für mich ist es... wenn ich meinen Eindruck davon geben soll, wie man das gebrauchen soll, entscheidend, dass ich bei der ersten, auch noch so vagen und noch so unverbindlichen und unbefriedigenden Auffassung beginne. Mit dieser Vorstellung, die jeder von Ihnen kennt, eine Bewegung, vor allem in der ersten Hälfte oder in den ersten drei Vierteln des 20. Jahrhunderts. Das müsste ich jetzt präzisieren, natürlich. Ne? Ich präzisiere es aber nicht, indem ich weitere Charakteristika hinzufüge zu wissenschaftlich, logisch, diszipliniert oder so, sondern ich möchte Ihnen das ein bisschen genauer beschreiben, indem ich so sehr generell und aus der Vogelperspektive was über Stadien der Entwicklung dieser Bewegung sage. Und der leitende Gedanke, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Art, wie ich diese Vorlesung aufgebaut habe, dass Sie das sehen. Der leitende Gedanke dabei ist, dass analytische Philosophie in ihrer Entwicklung ein ganz entscheidendes und vielleicht ist das überhaupt das Wichtigste, erstes Stadium durchläuft, das man noch gar nicht mit diesem Ausdruck beschreiben kann. Also in ihrer Entwicklung durchläuft sie ein erstes Stadium, wo es eigentlich noch keinen Sinn hat, zu sagen, analytische Philosophie, und wo auch die Autoren, die da wichtig sind, den Ausdruck nicht verwenden für sich selber. Die sprechen nicht selber von dem, was sie machen als analytischer Philosophie. Dass das ein entscheidendes Stadium ist, wo sozusagen verschiedene, aus verschiedenen Bereichen, verschiedene Bewegungen allmählich aufeinander zusteuern. Und das ist in einer späteren zweiten Phase, so ab den 20er, 30er Jahren, sich das dann erst als eine kompakte Bewegung darstellt, die man dann auch mit Recht und anknüpfend an die Selbstinterpretation der wichtigsten Autoren als analytische Philosophie bezeichnen kann. Wenn man aber das Wort Bewegung jetzt nicht als Synonym für Schule versteht, sondern in seinem eigentlichen Sinn, als des Weitergehens, des Weiterlaufens, des Dynamischen, dann ist die erste Phase nicht nur eine Vorstufe, sondern wirklich ein dauerhaftes und sich auch weiterbildendes, transformierendes Element in der ganzen Geschichte der analytischen Philosophie. Haben Sie das verstanden ungefähr, was ich da meine? Die Sache fängt an zwei, drei verschiedenen Enden, und es ist eigentlich noch nicht Philosophie und Frege, bei Frege kommt dieses Wort nicht vor, da kommt das Wort analytisch vor, gelegentlich mal in der Wortverbindung analytische Geometrie oder in anderen Zusammenhängen. Dazu werde ich noch ein bisschen was sagen. Im Nachhinein kann man das dann als Vorstufen sehen, die aber in einer bestimmten Zeit, also so um 1920, 30, 35 herum zusammenfinden und auch, wo sich dann auch ein Selbstbewusstsein dieser Bewegung bildet, die sich dann analytische Philosophie nennt und von außen her als so ein Block erkannt werden kann. Ja, das ist der Punkt. Allerdings, jetzt zur Verbindung von dieser ersten sozusagen unterschwelligen Phase zu der zweiten. Wenn man die Arbeiten von Gottlob Frege, Bertrand Russell und des frühen Wittgenstein für sich genommen betrachtet, in ihrem historischen Kontext, dann lassen sich die zunächst durchaus beschreiben als innovative, man kann auch sagen revolutionäre Beiträge zu Fragen der Grundlegung der Mathematik und den Grundlagen der Logik. Also da ist ein, muss man das Wort Philosophie nicht unbedingt dafür verwenden. Diese zentrale Figur, Frege, der war einfach ein Mathematiker. In diesem Sinn erscheinen diese Sachen gar nicht als richtig gehende Philosophien oder gar als eine neue Philosophie, sondern als Impulse in Teildisziplinen der Philosophie. Allerdings, und jetzt qualifiziere ich das ein bisschen, kann man bei jedem dieser Autoren schon gewisse charakteristische Elemente finden, die über diese disziplinären Grenzen hinaus weisen. Frege zum Beispiel unterstreicht immer wieder, dass seine Begründung der Logik nicht nur für die Mathematik, sondern für die Wissenschaften im Allgemeinen neue Aufbauprinzipien, neue Darstellungsprinzipien bringen soll. Also das ist so ein Ansatz, der aus der Begrenzung schon ein bisschen hinausweist. Und wenn er dabei als die wichtigste Aufgabe die Entwicklung einer logisch transparenten Wissenschaftssprache sieht, dann ergeben sich da immer auch Folgerungen, die für das Verständnis von Sprache überhaupt interessant sind. So konnte man dann Frege im Nachhinein, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo man sozusagen auf seine philosophische Bedeutung erst so richtig aufmerksam geworden ist, als den Begründer der modernen Sprachphilosophie bezeichnen. Das ist, hängt ein bisschen schief, meines Erachtens, weil er sich selber eigentlich nicht so verstanden hat. Aber es ist auch berechtigt, es zu sagen, weil von ihm aus, von seinen Werken aus, Grundlagen entwickelt werden konnten, die auch heute noch gelten. Also auch man spricht auch heute noch, man kann auch heute noch in seiner Terminologie grundsätzlich sprachphilosophische Fragen abhandeln. Also das schaut schon ein bisschen hinaus über diese Disziplinen. Oder wenn Sie Wittgensteins Traktatus nehmen, veröffentlicht Ende des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts, da ist der Wille schon ganz fassbar auf der Basis von vor allem Freges Auffassungen, etwas über Sprache überhaupt zu sagen. Gewissermaßen zu sagen, was ist eine Sprache? Diese Frage taucht bei Frege eigentlich nicht auf. Aber Wittgenstein scheint sich das zu fragen. Das ist eine sehr eigenwillige Auffassung, mit der man da konfrontiert ist, die auch lange Zeit nicht in ihrer Ganzheit oder in ihrer Homogenität Einfluss gehabt hat, sondern nur mit gewissen Teilaspekten, im Wiener Kreis zum Beispiel. Aber das ist auch so ein Hinausschauen ein bisschen. Und dann gibt es in diesem Buch, in dem Traktatus, auch schon sehr energische Aussagen, die die Philosophie insgesamt betreffen, die also nicht den Rahmen und die Grenzen einer Teildisziplin respektieren. An dem Punkt, dass ihm das wichtig war, das ist auch eins der Motive dafür gewesen, glaube ich, dass Wittgenstein, als dieses Buch 1922 für eine zweisprachige englisch-deutsche Ausgabe vorbereitet worden ist, den Titel, den man ihm vorgeschlagen hat, Philosophical Logic, abgelehnt hat. Gesagt, das ist es nicht, den Titel will ich nicht, Philosophical Logic. Er hat für sein Buch, für die deutsche Erstveröffentlichung, hat er logisch-philosophische Abhandlung gehabt, das war der Titel, den er selber der Sache gegeben hat, und für dieses sehr kurz danach erschienene zweisprachige Buch, haben gesagt, na, Philosophical Logic. Aber das hätte bedeutet, dass das Buch ein Logikbuch ist. Ja? Und aus der Logik einen bestimmten Teilaspekt, nämlich das Philosophische, von der Logik behandelt. Philosophische Logik. Das wollte er nicht, er wollte es umgekehrt. Er wollte, dass es klar wird, dass das Buch eine Aussage über Philosophie macht. Und darum hat er dann den Titel Tractatus Logico Philosophicus akzeptiert, obwohl ihm der auch nicht gefallen hat. Also, aber es hat niemanden mit einem Einfall gegeben, der ihn voll befriedigt hätte. Also diese allgemein philosophischen Aussagen, die Wittgenstein da im Tractatus macht, die sind aber auch wieder so sehr exzentrisch, ja? Und laufen grob gesagt darauf hinaus, dass man zur oder in der Philosophie als solcher in Wahrheit überhaupt nichts Sinnvolles sagen kann. Also da können Sie erkennen, dass das wahrscheinlich keinen großen Einfluss haben konnte oder kein Stimulus war, um jetzt in dieser Tradition philosophische, allgemeinere philosophische Theorien zu entwickeln, im Gegenteil. Aber es ist ein atmosphärisches Indiz dafür, dass auch von diesen Überlegungen her Frege, Russell und Wittgenstein, die eigentlich mal in Teilfragen oder Vorfragen der Philosophie engagiert sind, dass da schon ein bisschen der Wille sich ankündigt, auch etwas zu sagen über Philosophie als solche oder einen philosophischen Wert sozusagen zu beanspruchen für die eigenen Positionen. Bei Bertrand Russell gibt es auch sowas, das liegt ein bisschen auf einer anderen Ebene. Da kann man sehen, dass in Publikationen in der Mitte des ersten Jahrzehnts, also insbesondere eben auch an diesem Aufsatz, den wir ausführlicher besprechen werden, über das Kennzeichnen on denoting, dass da nicht das Wort prominent ist, aber der Sache nach sich was abzeichnet, was man auf jeden Fall gerne als analytisch bezeichnen würde. Und das ist so ein Verfahren, in dem er immer wieder zeigt, an bestimmten Sätzen einer gegebenen Sprache, wie sozusagen unterhalb von oberflächlichen Zweideutigkeiten des Ausdrucks, also wie sozusagen die zweideutige Oberfläche einer Sprache, der gewöhnlichen Sprache, aber das könnte auch die Sprache einer Wissenschaft sein, also die Zweideutigkeiten an der Oberfläche einer Sprache sozusagen transparent gemacht werden können auf etwas in dieser Sprache unterhalb, was sozusagen eindeutig ist und was eine bestimmte feste und verlässliche Struktur darstellt, was sozusagen, wenn Sie mir das erlauben, das so auszudrücken, aber ich glaube, besser gelingt es mir nicht, herauszuarbeiten, was das ist, was man eigentlich verstanden hat, wenn man den Satz verstanden hat. Ja, also so was sozusagen die Wahrheiten, die oberflächlich mit einem Satz verbunden sind, aufhebt, zugunsten einer Eindeutigkeit, was das war, was man gemeint hat, beziehungsweise manchmal natürlich auch sichtbar macht, eine Alternative, klare Alternative von verschiedenen Sachen, die mit gleichem Recht hätten gemeint sein können. Ja? Und sowas, ne, dieses durchsichtig machen, da sind wir geneigt, eine Analyse zu nennen. Da braucht man kein Wörterbuch oder Lexikon dafür, da genügt uns ein normales Verständnis. Und heute, versteht jeder, was gemeint ist, wenn man von Oberflächen- und Tiefenstruktur einer Sprache spricht, zum Beispiel von Oberflächenstruktur und grammatischer Tiefenstruktur, Oberflächenstruktur, logischer Tiefenstruktur einer Sprache und so weiter. Das ist bei ihm nicht systematisch angekündigt. Das arbeitet er nicht als ein Spezifikum heraus, aber es ist deutlich, vor allem ist es deutlich im Gegensatz, es kommt dann ja vielleicht ein bisschen trivial vor, aber es ist ganz interessant, dass da ein Unterschied gegenüber Gottlob Frege besteht. Frege geht an vielen, vielen Stellen anders vor, wenn er konfrontiert ist mit den Zweideutigkeiten oder Unschärfen einer gegebenen Sprache, nämlich der geht so vor, dass er einfach das, was da unklar ist, durch was anderes ersetzt. Also sozusagen eher ein bisschen die Tendenz hat, nicht analytisch, sondern konstruktiv eine Sprache zu verändern. Okay, das ist zu dieser, das betrifft jetzt diese Vorphase, nicht, von der ich gesprochen habe. Drei Beispiele, wie sich da, obwohl das noch sehr, sehr begrenzte und partikulare Entwicklungsstränge sind, schon ansatzweise Hinweise auf ein später weiter ausgreifendes Interesse finden lassen. Ich würde diese Phase, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen werden, die uns sehr stark, könnte man nennen, Urgeschichte der analytischen Philosophie. Um davon etwas zu unterscheiden, das zu unterscheiden, worüber ich nächstes Mal ein bisschen sprechen werde, Vorgeschichte. Na? Also Vorgeschichte, das wäre, was relevant sein kann, aber was vor dem Anfang dieser neuen Entwicklungen gelegen ist. Also da sage ich nächstes Mal was ein bisschen, da fange ich an, wo man immer anfängt, mit Plato und so ein bisschen was, aber nur kurz. Aber da gibt es ein paar sehr, sehr wichtige Sachen, die später dann wirklich relevant werden, wenn man über Trendwechsel und Auseinandersetzungen in der analytischen Philosophie spricht. Aber auf der anderen Seite haben wir dann nach dieser Urgeschichte die Phase, in der eben diese Motive und Impulse und noch andere als zusammengehörig erfasst werden. Also eine Phase, in der die Bewegung als philosophische Bewegung Profil und auch relative Stabilität gewinnt. Das heißt natürlich nicht, da muss man sehr aufpassen, das heißt natürlich nicht, dass zum Beispiel von Problemen, die in dem Spannungsfeld der Theorien von Frege und Russell bestehen, von solchen Problemen ausgehend sich nicht ganz, ganz wichtige Entwicklungen herleiten, die ich nicht mit einbegreife, nämlich Entwicklungen, die wirklich innerhalb der Logik dann verlaufen oder innerhalb von speziellen Fragen, die die Grundlegung der Mathematik oder die Wissenschaftstheorie betreffen. Das heißt, das nicht, da werden wir nur am Rande drauf eingehen. Für uns ist eben interessant, dass das da jetzt dann so ein Selbstbewusstsein als eine philosophische Bewegung, die nicht nur Teilprobleme behandelt, sondern eine philosophische Einstellung als Ganze ist, dass sich das da herausbildet in dieser Zeit. Eine kohärente philosophische Einstellung, nicht mehr Teildisziplinen, eine kohärente Einstellung, die in Konkurrenz treten kann zu anderen philosophischen Einstellungen, die sich ihrerseits als umfassende philosophische Positionen oder Einstellungen verstehen. Also ich kann mich erinnern, in den 60er Jahren hat damals interessante und viel gelesene deutsche Philosoph Karl Otto Apel mal irgendwo geschrieben, an einer relativ prominenten Stelle: Es gibt im 20. Jahrhundert drei große philosophische Richtungen. Das ist das, was ich meine. Er hat gesagt, drei große philosophische Richtungen: die analytische Philosophie, die Phänomenologie und die marxistische Philosophie. Die marxistische Philosophie, hat man den Eindruck, ist halt aus dieser Konkurrenz ausgeschieden. Aber so in dem Sinn, nicht, dass man sagen könnte, aha, der gehört, das ist analytische Philosophie. Und die stehen in Konkurrenz zueinander, die ergänzen sich nicht. Das sind grundsätzlich verschiedene Auffassungen. Wenn sie sich auch mal an dem einen oder anderen Punkt überlappen oder in Kontakt sind, so sind sie als generelle Auffassungen von dem, was Philosophie ist, voneinander verschieden. Auf welche Weise diese Stabilisierung sozusagen zu einer solchen Bewegung oder Schule, könnte man jetzt unter Anführungszeichen sagen, zustande gekommen ist, das ist sehr schwer zu beantworten. Beschreibend lassen sich schon Faktoren finden, wo diese Homogenisierung sichtbar wird. Also als erstes werden wir da betrachten die Einbeziehung erkenntnistheoretischer Fragestellungen. Und das werden wir nicht, nicht bei diesem Text on denoting, aber doch bei dem bei Bertrand Russell uns ein bisschen anschauen, wie das für sich geht. Da werden wir einen Aufsatz lesen, der heißt Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. Also da kommt schon das Wort. Und Russell hat auch ein Buch sozusagen geplant oder eigentlich auch geschrieben mit dem Titel Theory of Knowledge, also Theorie der Erkenntnis. Ja? Also die Einbeziehung erkenntnistheoretischer Fragen zusätzlich zu solchen der Logik, Grundlegung der Mathematik und so weiter. Und da zeichnet sich dann im Laufe der Zeit so etwas ab wie ein typisch analytischer Zugang zu sprachanalytischer Zugang zu Fragen der Epistemologie. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn man das dazu hat, dann kann man schon mehr sagen. Wir sind eine Philosophie. Ne? Ein zweiter Faktor ist die Entwicklung, die Weiterentwicklung des Schwerpunkts Wissenschaftstheorie. Wenn es Frege grob gesagt um die Logik in den Wissenschaften gegangen ist, vorzüglich um Logik in der Mathematik, so hat man sich dann im Wiener Kreis dafür interessiert, was eine Wissenschaft im Allgemeinen ist. Eben auch für solche Fragen, für Fragen der Methode, wie sich empirische Forschung und logische Struktur zueinander verhalten, was eine Hypothese ist, was Axiomatik bedeutet und solche Fragen, die also die Wissenschaft insgesamt betreffen. Das ist sehr charakteristisch. Ein dritter Faktor besteht in der Entwicklung einer bewussten Einstellung zur Philosophie. Das kann changieren zwischen philosophischer Einstellung und Einstellung zur Philosophie. Eine philosophische Einstellung ist selber was Philosophisches, aber eine Einstellung zur Philosophie muss nicht philosophisch sein. Wo es letztlich bei diesem Unterschied einfach darauf ankommt, ob die Kritik an traditionellen Philosophien so weit geht, dass man sich gar nicht mehr als Philosophin identifizieren möchte. Man sagt, Philosophie ist passé, wir machen jetzt was anderes. Das ist auch nicht etwas, was völlig neu ist in der Geschichte der Philosophie übrigens. Oder ob man immerhin noch so weit an der alten Tante Philosophie interessiert ist, dass man die legitime Erbschaft eines gewissen Impulses antreten möchte, der da wirksam war. Also, wo es darum geht, dass man Philosophie als etwas sieht, zu dem man als Ganzes etwas sagen kann, zu dem man als Ganze Stellung nimmt, und zwar entweder, indem man sich dann auch zumindest teilidentifiziert oder indem man eben eine ganz bestimmte kritische Haltung artikuliert. Das hat es wirklich in der Geschichte der europäischen Philosophie mindestens einmal schon gegeben, in der Phase der frühen Neuzeit bis zu Descartes hin, auch mit der humanistischen Kritik an dem an der aristotelischen philosophischen Tradition, wo viele Autoren das dann so ausgedrückt haben, wir machen jetzt Schluss mit dem, machen wir Schluss, wir machen jetzt was anderes. Ne? In verschiedenen Richtungen. Ja, irgendwie ist es dann trotzdem nochmal weitergegangen. Das, was wichtig ist, ist, dass überhaupt so eine Einstellung erarbeitet und auch sehr massiv dargestellt wird. Also vor allem ist das natürlich fassbar in der sogenannten Metaphysikkritik im Wiener Kreis. Ne? Parole, wir haben eine Philosophie, ja, also wir stehen schon da, ja, wir bleiben da stehen auf dem Text, aber ohne Metaphysik. Nicht nur dort natürlich. Und ein vierter Faktor besteht darin, für diese Homogenisierung, tatsächlich ein vierter Faktor, nicht nur zufällig ist das so, das ist nicht nur was Äußerliches, sondern es spielt schon eine Rolle, dass von einer gewissen Zeit an traditionelle, alte Gehalte des Wortes Analyse verwendet und adaptiert werden, um die Kohärenz dieser Einstellung zum Ausdruck zu bringen, um sich selber einen Namen zu geben. Das kann man sehr schön sehen und darum werde ich diesem Text auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen, an einem Buch von Alfred Jules Ayer, das in den 30er Jahren erschienen ist. Es ist gerade die Vieldeutigkeit des Worts, die es in der Geschichte erworben hat, die es da geeignet macht, um so auf die Fahne draufgeschrieben zu werden. Diese Vielseitigkeiten erlauben es, die verschiedenen Disziplinen, verschiedenen Theorien und Ansätze aus der Urgeschichte und die neu artikulierten Kompetenzen unter einen Hut zu bringen. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich diese Vorgeschichte dann nächstes Mal erzählen werde. Also, was ich mit meinem Vorlesungstitel Frühe analytische Philosophie, also so wie es in der Vorlesung steht, im Auge habe, sind genau genommen diese zwei Phasen, die ich zuerst als Urgeschichte und dann als erste frühe Phase bezeichnen würde. Wo es eine frühere gibt, gibt es auch eine spätere, natürlich. Was man darunter verstehen soll, ist auch nicht sehr viel leichter und weniger kompliziert. Es gibt viele Leute, die sagen, dass die analytische Philosophie schon mehr oder weniger lang tot ist. Und manche davon konzertieren halt, wie ich das schon angedeutet habe, dass von wenigstens ein Stil übergeblieben ist, so wie ein Leichentuch. Viele von den Todsagern datieren das Hinscheiden oder den Anfang vom Ende mit den neopragmatistischen Tendenzen in der Philosophie von Willard Quine, insbesondere seiner angeblichen These in einem berühmten Aufsatz über die Dogmen des Empirismus, mit seiner These, dass man eben nicht von vornherein und kontextunabhängig eine systematische Grenze ziehen kann zwischen analytischen und empirischen Sätzen. Jetzt, das ist gerade so eine Sache, die, warum ich da nächstes Mal über die Geschichte reden will, welche Bedeutung hat denn das Wort analytisch eigentlich in der Zusammensetzung mit Satz? Analytischer Satz, das ist eine ganz bestimmte, sehr spezielle Verwendung des Wortes Analyse, die auch sozusagen erst sehr spät, wie soll man sagen, in Gebrauch gekommen oder genau genommen erfunden worden ist. Also das hat einen eindeutigen Erfinder, dieser Ausdruck analytischer Satz, das war Kant, der das erfunden hat. Aber da sagt man, weil der sagt, das kann man nicht mehr unterscheiden, analytische Sätze und nicht analytische Sätze, glauben manche, wenn einer das sagt, dann ist mit der analytischen Philosophie aus, also die Unterscheidung ist wertlos geworden, davon halte ich nichts. Das Leben oder Fortleben oder die Energie in einer solchen philosophischen Bewegung hängt nicht davon ab, dass von dem Kennwort Analyse, das gerade wegen seiner Mehrdeutigkeit so gut gepasst hat, eine bestimmte Bedeutung jetzt in Frage gestellt wird. Interessant hingegen ist tatsächlich der, sozusagen im Einzelnen hinzuschauen und zu sehen, dass da ein Prozess der Desintegration wieder stattfindet. Also es gibt eine relativ kurze Phase der Homogenität. Wir haben zuerst in der Urgeschichte die verschiedenen Quellen, die da zusammenführen, dann gibt es eine relativ kurze Phase von Homogenität und dann beginnt wieder eine Phase, in der sich eine gewisse Desintegration abspielt, allerdings natürlich nicht in dieselben Bereiche, die da vorher die zusammengefunden haben. Das zerlegt sich dann wieder in andere Richtungen. Wo die Aufspaltung aber oft damit einhergeht, dass Problemstellungen aus den früheren Phasen, die dort verdeckt worden sind, entfaltet werden. Also wo man sozusagen in einzelnen Bereichen, die sich dann voneinander entfernen, sehr wohl noch Impulse sieht oder fortgeführt sieht, die aus dem früheren homogenen Stadium kommen. Aus diesem Grund werde ich, wenn es sich irgendwie ausgeht, auch noch Entwicklungen der späteren analytischen Philosophie wenigstens in Ansätzen skizzieren, gegen Ende der Vorlesung. Deswegen, weil sie eben auch besser verständlich sind, wenn man sie auf diese Phase bis zu den 50er Jahren halt zumindest zurückbezieht. Insbesondere geht es da dann um folgende Autoren oder Fragen. Erstens die Entwicklung metaphysischer Fragestellungen im Rahmen der analytischen Philosophie. Also die Bewegung hat sich sehr stark, gerade bei den Autoren, die maßgeblich gewesen sind, die Bewegung hat sich ja wirklich sehr stark bis in die 50er Jahre als Metaphysik kritisch verstanden. Man hat manchmal den Eindruck, das ist das, was am stärksten die ganze Sache zusammenhält, diese Metaphysik-Kritik. Und in vielen Texten, die da im Wiener Kreis als Policy Statements oder so publiziert worden sind, ist ja diese Kritik unglaublich. Also da glaubt man die... Also zumindest rhetorisch wird da zu den größten Kanonen gegriffen. Aber ab einer gewissen Zeit, ab den 60er Jahren, wird klar, dass nicht nur aus nostalgischen Gründen oder weil man in einer neuen Konkurrenzsituation steht mit anderen Philosophien, sondern aus Motiven, die in der Bewegung selber gefunden werden können, anfängt metaphysische Fragestellungen zu behandeln. Also die wichtigsten Autoren, die es da gibt und zu denen ich kurz was sagen werde, zumindest zu einem von denen, Saul Kripke, aber David Lewis ist so einer, und ein Schlagwort, das das ein bisschen bezeichnet, Essentialismus. Es gibt dann sowas wie einen modernen Essentialismus, also teilweise auch ein Zurückgreifen auf Motive, nicht auf Lehren, aber auf Motive der aristotelischen Philosophie. Eine andere Sache, die da sehr wichtig ist, die sich da herausentwickelt und dann in der späteren analytischen Philosophie bedeutend ist, ist das Werk von Nelson Goodman. Der ist in mehrfacher Hinsicht wichtig und interessant. Einmal, weil er auf dem Gebiet der Wissenschaftstheorie so etwas wie eine kreative Neuauflage, kreative Weiterentwicklung von Ansätzen der Wissenschaftstheorie von Rudolf Carnap, also aus der klassischen Phase, versucht hat. Und der war andererseits, das ist mindestens genauso interessant, eine eigenständige Zeichen- oder Symboltheorie aus den sprachlogischen Traditionen der analytischen Philosophie heraus entwickelt hat. Also der aus den sprachlogischen Traditionen der analytischen Philosophie heraus etwas entwickelt hat, was man in einen Zusammenhang stellen kann mit philosophischen Impulsen, die in ganz anderen Bereichen gewirkt haben, bei Ernst Cassirer oder in dem, was man Kulturphilosophie nennt. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Und schließlich werde ich dann natürlich noch etwas zu verschiedenen Entwicklungen innerhalb dessen sagen, was man Sprachphilosophie nennt. Das fällt dann schon relativ deutlich oft unter den Titel Desintegration, weil da manche Strömungen aus der... Manche Strömungen aus der analytisch... Was muss man da tun? Aus der analytisch-philosophischen Tradition herausgewachsen sind, die dann doch mehr oder weniger definitiv den Kontakt damit aufgekündigt haben. Also ein Autor, der... ein Autor, der das sehr, sehr wichtig ist und wo man eben den Kontakt noch gut erkennen kann, ist John Langshaw Austin. Aber den sieht man ja zu Recht als die wirkliche Zentralfigur in der Entwicklung dessen, was Sprechakttheorie heißt. Aber innerhalb des größeren Bereichs, den man abdecken kann mit dem Wort Ordinary Language Philosophy, da gibt es dann Autoren, die wirklich schon aus diesen analytischen Traditionen herauskommen und dann den Kontakt aber gar nicht mehr haben wollen. Also dann davon sprechen, dass sie sich da von dem Mainstream der analytischen Philosophie entfernt haben und dass es auf andere Dinge ankommt, also die sozusagen dann sowas Ähnliches wie eigenständige Richtungen in der Philosophie sein wollen und zum Teil auch ganz andere Kontakte suchen. Also zunächst einmal stelle ich mir den Plan ungefähr so vor. Ne? Nächstes Mal Vorgeschichte, dann fange ich an, frühe Geschichte, Urgeschichte, und irgendwann gegen Ende des Semesters kommen dann ein, zwei Stunden, wenn es gut geht oder so, spätere analytische Philosophie. Ich bereite meine Vorlesung von Woche zu Woche vor. Ich weiß nicht, wie das dann sein wird. Aber es ist nicht so tragisch. Nicht? Also von dem Titel her kann man das dann auch ein bisschen reduzieren, was spätere andere. Aber ich, im Prinzip glaube ich, es ist wichtig und interessant. Jetzt bin ich noch gar nicht am Ende meiner Zeit. Ne? Also ich habe jetzt noch schätzometrisch 20 Minuten, die ich reden kann. Okay, werde ich ausnutzen. Bitte, laut.
Darf ich nur fragen, diese Ordinary Language Philosophers, ja, die Sie da jetzt erwähnt, ja, haben, ganz zum Schluss, anderen Gruppe, wie sind die so?
Naja, also es ist eine ganz, eine Figur, die man wirklich paradigmatisch da nehmen kann, für das, was ich meine mit Desintegration und keine Identifikation mehr, das ist Stanley Cavell, der vor ein paar Monaten verstorbene amerikanische Philosoph. Der ist, da kann man das sehr schön sehen. Also Sie können den Austin kann man, also das ist sehr komplex und nicht einfach, aber im Grund kann man einen Zugang zu Austin finden, indem man sagt, aha, die haben da in der analytischen Philosophie in ihrer Auffassung von dem, was Sprache ist und was ein Satz ist und was ein Behauptungssatz ist, die haben einfach was übersehen. Die haben eine bestimmte Sache nicht kapiert. Die haben nicht kapiert, dass etwas, was genau so ausschaut und genau im Grunde eigentlich auch dieselbe logische Form hat wie ein Behauptungssatz, trotzdem kein Behauptungssatz ist. Das war die erste und Urentdeckung von Austin, sondern dass so ein Satz eben im Unterschied zu einem Behauptungssatz sich einfach nicht vor der Alternative stehen lässt, ob er wahr oder falsch ist. Also zum Beispiel der Satz, ich verspreche Ihnen, dass ich noch, bevor die zweite Vorlesung ist, die Audio-Files auf der Audiothek hochladen werde. Ich verspreche das und das oder so. Also, oder ich warne Sie davor, das und das zu tun. Ja? Das hat ein Subjekt, ein Prädikat und. Aber man kann nicht sagen, es ist ein Wort falsch, sondern das, was im Zentrum steht, ist, dass eine Handlung vollzogen wird. Eine Handlung, die nur aus Sprache besteht, aber eindeutig eine Handlung ist. Und ebenso wie andere Handlungen auch Folgen hat. Also wenn ihr das mit einer Unterschrift verseht, dieses Versprechen, dann können Sie unter Umständen schon was damit anfangen. Ne? Also da kann man sagen, und der hat daraus, aus dieser Entdeckung hat er was Größeres, eine Theorie entwickelt, die man mit dem Wort Ordinary Language Philosophy bezeichnen kann, weil sie auf das Rücksicht nimmt, wie die gewöhnliche Sprache tatsächlich funktioniert, was wirklich dem zugrunde liegt, dass wir in der gewöhnlichen Sprache uns unmissverständlich oder doch so, dass wir Missverständnisse prinzipiell bereinigen können, untereinander verständigen. Das ist ein, da kann man aber diesen Kontakt noch sehen, etwas Eigenes entwickelt. Stanley Cavell ist ein Philosoph, der früh in seiner Entwicklung sehr beeindruckt war von dem Austin. Er war einer der ersten, die aus einem analytischen Background heraus die Bedeutung von Austins Philosophie erkannt hat und hat darüber auch ganz am Anfang seiner Karriere, aber auch immer wieder was geschrieben. Es sind ganz tolle Sachen, die er da geschrieben hat. Hat sich in seiner eigenen Entwicklung aber immer mehr hat diesen Kontakt dann nicht mehr gehabt. Also das heißt nicht, dass er nicht zu Autoren aus der analytischen Tradition Kontakt gehabt hat. Er hat immer die tollsten Sachen, ist einer der verständnisvollsten Interpreten von Wittgenstein gewesen. Aber der hat sich einfach nicht mehr in diese Schule eingeordnet gesehen. Aber der ist ein Individuum geblieben. In allen Nachrufen auf Cavell finden Sie, das eine einmalige Figur gewesen. Der hat sich dann auch für andere Sachen und andere Traditionen interessiert und gesagt, hauptsächlich geht es ihm darum, so einen Philosophen wie Wittgenstein, aber vor allem diese amerikanischen Philosophen aus der sogenannten Tradition des amerikanischen Transzendentalismus, vor allem Emerson, aber auch, also wenn man nicht Amerika nimmt, Nietzsche von europäischen Philosophen, sozusagen zu beerben. Also eher so jemand zu beerben, als Frege zu beerben. Verstehen Sie ungefähr? Aber natürlich gibt es da dann Gruppen, gibt es auch das, was Sie meinen wahrscheinlich. Es gibt da viele Zusammenhänge, viele Leute, die interessant sind. Heute vor allem, da kenne ich mich dann auch in der Landschaft gar nicht mehr so aus, wo sozusagen wirklich eine gleichgewichtige Einordnung in phänomenologische und analytische Traditionen da ist. Und da könnte man schon Zentren oder Gruppen beschreiben, indem man sagt, an der Uni sowieso. Ist das eine Antwort? Ja. Halbwegs. Okay, dann noch eine Frage. Worauf ich Wert lege, ist, dass wenn man sagt, dass da gibt es eine Desintegration. Also zum Beispiel, ich werde Ihnen ein bisschen, wenn es sich irgendwie ausgeht, sage ich ein bisschen was in dem zentralen Teil über die Arbeit, über die Wirkung des Werks von Alfred Tarski. Aber Tarski ist ein Logiker. Ja? Da handelt es sich um Logik oder von mir aus auch um Mathematik oder was. Also das hat natürlich einen Einfluss auf die Philosophie. Also da kann man bestimmte Philosophen namhaft machen, die ganz, ganz wichtige neue Ideen unter dem Einfluss von Tarskis Arbeit über den Wahrheitsbegriff in den formalen Sprachen, jetzt habe ich den Faden verloren, gezogen haben. Ne? So irgendwie geht der Satz zu Ende. Und aber ich glaube, dass davon unabhängig schon wichtige Sachen, die man nur aus dieser Tradition, noch immer mit demselben Impuls aus der ursprünglichen analytischen Philosophie weiterleben und diskutiert werden können. Das glaube ich schon. Aber man muss anerkennen, dass es nicht mehr diese Homogenität gibt. Und vielleicht ist man auch gezwungen zu sagen, die waren nur künstlich und nur durch diese Einigung auf seine metaphysikkritische Haltung einerseits und andererseits, dass man dieses passende Wort analytisch gefunden hat. Ne? Mit dieser Parole. Was ist Philosophie? Philosophie ist eigentlich gar nichts, aber ein bisschen was ist davon noch da? Das ist Begriffsanalyse. Vielleicht waren das wirklich nur Masken oder so, aber sie haben eine Zeit lang funktioniert und haben da eine Homogenität erzeugt, die wirklich auch einen enormen wissenschaftspolitischen Effekt gehabt hat. Also in den Lehrplänen, in den Ausbildungsgängen, die junge Philosophen in den 50er Jahren in den Vereinigten Staaten gehabt haben und so. Ne? Und heute, also, ja, noch eine Frage.
Ich sprach nur zuerst Behauptungssätze, das war mir jetzt nicht ganz klar, welchen Zusammenhang da steht.
Also, ist natürlich klar, wenn man sich dafür interessiert, was eine Sprache ist, und wenn man zweitens glaubt, dass ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis dessen, was eine Sprache ist, das Verständnis von Satz ist, ja, dann muss man sich früher oder später damit konfrontieren, dass es eben nicht nur Behauptungssätze, sondern auch Befehle und Fragesätze gibt. Und die unterscheiden sich nicht nur in ihrer grammatischen Form von den Behauptungssätzen, sondern noch auf einer prinzipielleren Ebene, sozusagen logisch. Es hat nicht von einer Frage hat's keinen Sinn, sich zu fragen, ob es jetzt wahr oder falsch ist. Ne? Hingegen, bei einem Behauptungssatz ist es so, dass es sogar ganz wesentlich ist und verwendet werden kann, um zu definieren, was ein Behauptungssatz ist, wenn man sagt, das ist ein solcher Satz, der entweder wahr oder falsch ist und keinesfalls beides zugleich. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und ein ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung der analytischen Philosophie ist, dass man sich ursprünglich nur auf Behauptungssätze konzentriert hat. Und zwar warum? Was ich Ihnen erzählt habe, erklärt das nicht, das ist warum, aber es gibt Ihnen ein wesentliches Motiv an, weil eben in der wesentlichen Strömung dieser Vorgeschichte das Interesse auf der logischen Struktur oder Hintergrundstruktur der Wissenschaft Mathematik gelegen hat. Und dort oder in den Wissenschaften geht es eben einfach um Behauptungen und darum, ob Behauptungen wahr sind oder falsch sind, beziehungsweise welche Behauptungen aus anderen Behauptungen gefolgert werden können. Und so trifft die Sache natürlich, die Frage trifft einen ganz wichtigen Punkt, weil ab einer bestimmten Zeit, wo sich sowas wie analytische Sprachphilosophie als eine eigenständige Bewegung sozusagen zu emanzipieren beginnt, aus dieser gesamten, da richtet sich natürlich die Aufmerksamkeit dann genau auf solche Punkte, wie denn, dass ein Fragesatz, ja, was ist eigentlich ein Fragesatz? Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Da gibt es Möglichkeiten, sozusagen in der Auffassung von Sprache konzilianter zu werden, weiter zu werden. Da gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, wieder zurückzugehen auf die Ebene der Logik und sich zu fragen, was wäre eine Logik des Fragens, was ist die Logik von Imperativen? Das fällt dann zum Teil, da entstehen dann sozusagen neue Kontaktzonen zwischen der logischen Theorie und der Sprachphilosophie. Ist das ein bisschen eine Antwort? Okay. Bitte.
Frege war doch ein Lehrer von Husserl.
Ja, Frege war für Husserl eine ganz entscheidende Figur. Sozusagen so grobe Bezüge. Was Wichtiges, ich habe das Gefühl, sozusagen was halbwegs Treffendes zu dieser Frage, wird man nur sagen können, wenn man auch Kant mit einbezieht, als eine dritte Größe sozusagen. Weil bei Frege gibt es nicht sehr, sehr ausgesprochen, nicht systematisch, aber doch immer wieder Bezüge auf kantische Fragestellungen. Und auf dieser Ebene setzt sich auch Husserl mit Frege und mit Kant auseinander. Aber das ist, viel werden Sie das mir nicht rausbekommen. Bitte? Es ist irgendwie gut, die Frage ist gut. Nicht? Also ich bin persönlich der Meinung, Wittgenstein ist im Grund, also es ist sehr wichtig, dass man die späte von der frühen Philosophie unterscheidet, aber ich bin nicht der Auffassung, dass das sozusagen ein Neubeginn ist oder sowas, sondern dass sich die späte Philosophie Wittgensteins aus seiner frühen Philosophie sehr, sehr konsequent herausentwickelt hat. Und so würde man eigentlich meinen, also müsste auch noch unter den Titel analytische Philosophie gehören, wenn es aus dem Ding. Andererseits, wenn man sich so anschaut, die Sachen und was da vor allem für Bezüge auf die Spätphilosophie gibt, aus welchen Bereichen, dann würde man eher wieder dazu tendieren zu sagen, na, das ist was anderes, bitte?
Austin kommt eigentlich auch von Wittgenstein.
Also zum Beispiel ein Philosoph, der da was zu sagen hat und versucht hat, wesentliche Elemente der Spätphilosophie Wittgensteins noch einmal zurückzunehmen in Fragestellungen der späteren analytischen Philosophie und auch in der Terminologie und in der Art der Behandlung wieder in diesen Zusammenhang zurückzuführen, war Jaco Hintikker. Der hat über diese Sprachspielidee und ähnliche Grundideen des späten Wittgensteins versucht, sozusagen zu dem einen Zugang zu finden, der daran wieder das quasi orthodox analytische stärker sichtbar macht. Das ist ganz keine Fragen mehr. Sie wollen aufhören, oder? Gut, okay. Also dann nächstes Mal ein bisschen was über die wirklich ganz, ganz wichtigen Richtungsunterscheidungen oder Spannungen, die in diesem Begriff Analyse aufgebaut worden sind im Laufe der Geschichte der Philosophie. Danke, dass Sie heute alle so freundlich da geblieben sind.